Willkommen im Lumina Soulcast, deinem Raum für verkörperte Spiritualität, Selbstverbindung und den Weg zurück zu deinem inneren Licht. Ich bin Katja Koppe, Artist und Mindmentor und begleite dich mit sanften Impulsen, energetischem Wissen und echten Geschichten aus dem Leben. Also, lass uns gemeinsam tiefer tauchen ins Fühlen, ins Erinnern und ins Leben. Herzlich willkommen, liebe Lisa. Du bist heute zum Interview im Lumina Soulcast und ich freue mich so sehr, dich zu begrüßen.
Ja, danke schön, liebe Katja. Ich freue mich auch. Ich fühle mich ein bisschen, als hätte ich Unterricht, eine Unterrichtsstunde, die ich nicht vorbereitet habe. Aber wir reden einfach aus dem Herzen raus über das Thema Schule und da freue ich mich ganz besonders, mit dir zu sprechen, weil auch du ja, Lehrerin warst tatsächlich.
Ja, genau. Und ich glaube, so haben wir uns ja auch kennengelernt auf Instagram. Und du nennst dich tatsächlich auch Lehrerin auf Abwägen. Und ich finde auch deine Postings, die haben mich emotional einfach so sehr berührt. Und ich fühle oder habe da in dem Moment auch schon gespürt, okay, du fühlst genauso, wie ich mich damals im System gefühlt habe. Und du steckst ja jetzt noch drin. Ja, ich sage aber ganz bewusst noch, erzähl doch mal was über deinen Weg, wo du gerade stehst und wo du hin möchtest.
Ja, genau. Also ich bin Mama von drei Jungs und ich bin Grundschullehrerin. Ich habe ursprünglich mal Gymnasiallehramt studiert und habe mich dann entschlossen, in die Grundschule zu gehen, weil ich so immer auch schon damals gemerkt habe als Studentin, ich möchte eigentlich am Kind arbeiten und ich möchte mich auch kreativ entfalten. Und deshalb bin ich am Ende in der Grundschule gelandet. Und ja, ich glaube, es ist kein Zufall. Zufälle gibt es ja sowieso nicht, dass ich drei Jungs habe, weil ich schon immer früh gemerkt habe, okay, die Jungs haben es gar nicht so einfach in dem System. Und ja, also meine ganze Reise hat damals begonnen. Ich war Lehramtsstudentin und ich saß im Kino und habe diese Dokumentation Alphabet gesehen. Ja, diese Dokumentation, wo es darüber geht. Unter anderem auch um Freilernen und um André Stern und diese ganzen alternativen Bildungswege. Und ich saß damals, ich war kurz vor der Abgabe meiner Bachelorarbeit und dachte, wow, sowas gibt's also auch. Und seither habe ich mich einfach sehr viel mit alternativen Schulformen beschäftigt, hat mich immer so begleitet im Studium, aber man muss ja sagen, dass der klassische Studiengang, der ist ja, gibt ja keine Möglichkeiten mal zu hospitieren an der Waldorfschule oder an der freien Schule oder wie auch immer. Es hat mich aber schon immer sehr, sehr interessiert. Und seit 2 Jahren bin ich selbst auch in einer Schulgründungsinitiative für eine freie Schule. Hab da auch sehr viel erlebt jetzt, sehr viel Höhen und Tiefen und mich einfach auch noch mal sehr mit diesem Gedanken auseinandergesetzt, mit Schulentwicklung oder wie lernen Kinder überhaupt und was macht eigentlich dieses Schulsystem aus und warum ist es so starr? Und ja, tatsächlich hat mich das jetzt auf den Weg gebracht, dass wir gerne Freilernen ausprobieren möchten. Also ich habe meinen größten Sohn, der ist 12. Da haben wir jetzt schon bald 6 Jahre Schulsystem auch hinter uns, auch aus der Elternperspektive. Und das hat mich jetzt wirklich dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich auch für meine Kinder was anderes ausprobieren, aber auch für mich, dass wir dieses Jahr noch auf Reisen gehen werden. Ich bin ganz gut vernetzt mit anderen Reise- und Freilernerfamilien und bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Aber ich fühle, dass das mein Herzensweg ist tatsächlich.
Wow, großartig. Und deine anderen beiden Kinder, sind die auch schon in der Schule?
Nein, mein Kleiner ist 3. Ist, im Kindergarten, auch da hat sich meine Sichtweise sehr verändert die letzten Jahre. ist auch einfach ein Kind, was mir auch sehr spiegelt, was, sage ich mal, alles auch nicht so läuft, weil letztlich ist das ja ein roter Faden, der sich durchzieht. Wenn man das Kind in eine Fremdbetreuung gibt, dann kommt es in eine Vorschule, dann in eine Schule und das zieht sich aber immer so durch und ich hatte irgendwie immer zunehmend jetzt das Gefühl, das ist nicht unbedingt unser Weg. Ja, und mein Kleinster ist jetzt 4 Monate, also da haben wir jetzt versucht, schon alles irgendwie umzusetzen, hat eine Hausgeburt, und haben da einfach, ja, für uns, glaube ich, jetzt einen ganz guten Weg eingeschlagen, jetzt mit ihm schon die Welt zu bereisen, mal schauen.
Wow, richtig spannend. Und was würdest du sagen, warum, ja, sollte man sich distanzieren von diesem starren Schulsystem, was wir haben? Ja, also dieses staatliche, was man so kennt. Was findest du da besonders dramatisch?
Ja, ich spreche ja eigentlich alle Akteure an. Also es betrifft ja alle gleichermaßen. Also die Kinder, die Eltern, die Lehrkräfte. Man merkt ja eigentlich auf allen Seiten so eine gewisse Unzufriedenheit. Man merkt, wenn die Kinder in die Schule kommen und sie ja so voller Freude sind, das ist eigentlich so mein Thema immer gewesen. Ich sehe die Kinder an ihrem ersten Schultag und die sind so total euphorisch, die möchten lernen, die wollen unbedingt lesen, schreiben, rechnen, die wollen das und das tritt dann halt in den ersten Schulwochen so eine Ernüchterung ein, wo so dieser Glanz in den Augen verloren geht, wo man merkt, okay, da ist irgendwie was passiert. Also die Erwartungen der Kinder haben sich nicht so erfüllt. Die kommen aus einem Raum, wo sie frei spielen können, aus dem Kindergarten. Kommen sie in die Schule, sie haben dann dort die Hausaufgaben, sie haben dort starre 45 Minuten Einheiten, wo sie 30 Mal das A schreiben müssen. Und dann tut sich ja auch so eine Klasse ist ja sehr heterogen. Man hat dort ja wirklich alles sitzen, man möchte allen gerecht werden, aber das System gibt das halt nicht her. Und das ist eigentlich so das, was auf Seiten, also bei Lehrkräften auf jeden Fall zu einer Unzufriedenheit führt, bei Eltern aber ja genauso. Man möchte die Kinder sehen, man möchte sie unterstützen. Es ist nicht möglich. Kinder lernen zu unterschiedlichen Zeitpunkten eigentlich unterschiedliche Sachen. Dort sind sie aber gezwungen, jetzt Mathe, Deutsch und so weiter zu lernen. Wobei ich auch beobachte, dass viele Kinder einen Schwerpunkt haben. Manche würden gerne erstmal nur Mathe machen, die anderen würden gerne erstmal nur Deutsch schreiben, Sachkunde, wie auch immer. Aber es ist ja nun mal nicht möglich. Ja, also wir haben auch gar nicht die Fächervielfalt, finde ich, um die Kinder von heute aufzufangen in ihrem ganzen Potenzial.
Ja, und wenn du dich so ein bisschen zurückversetzt in deine Zeit, ja, als du Abitur gemacht hast, als dann losging zum Studium, wie war deine Vorstellung vom Lehrersein? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ich denke tatsächlich sehr oft darüber nach, warum mein Weg mich in dieses Lehramtsstudium geführt hat. Ich war, wie viele in diesem Alter, war ich mir darüber gar nicht so klar, was ich eigentlich werden möchte. Das ist ja eigentlich auch ein Punkt, wo Schule, finde ich, versagt hat, wenn man 13 Jahre in die Schule geht und dann auf einmal ins Leben entlassen wird und gar keinen Plan hat, wofür bin ich eigentlich hier, was kann ich eigentlich gut. Naja, letztlich hatte ich immer mit Kindern irgendwie zu tun und habe gemerkt, das liegt mir schon und das macht mir Freude. Und so bin ich dann zum Lehramt gekommen und habe gedacht, ich hatte ganz idealistische Vorstellungen, was man da alles machen kann. Ja, also was man einfach Tolles machen kann mit den Kindern, was für Projekte in die Natur gehen, Kreatives und so weiter. Und im Studium hat man ja wenig Kontakt mit der Praxis. Das weißt du ja auch selbst. Man ist ja erstmal in der Theorie befangen. Man lernt ganz viele unnütze Dinge von Althochdeutsch zu irgendwelchen Theorien über Soziologie und weiß der Geier, wobei das ja war noch ganz interessant. Naja, und dann auf einmal kommt man in dieses Referendariat, was ja auch sehr kräftezehrend ist. Da hat man dann das erste Mal so richtig mit der Praxis zu tun, aber selbst auch wieder mit einem extremen Leistungsdruck. Ja, Mann, aber selbst da bin ich eigentlich ganz gut rausgegangen und dachte, ja, jetzt kann es endlich losgehen. Ich hatte eine ganz gute Ausbildung, habe viel gelernt und habe dann in der Praxis gemerkt, okay, das ist ja irgendwie alles gar nicht umsetzbar und man hat gar nicht so viel Zeit und man hat das Schulgesetz, was sagt, jetzt muss man aber so und so viele Klassenarbeiten schreiben und diese und jene Kompetenzen erfüllen. Und dieser ursprüngliche Gedanke von, ich mache Lehrerin, ja, aus dem Herzen raus und mit meinem Idealismus, das ist eigentlich gegen die Wand gefahren. Also, dass ich jetzt an einem Punkt war, wo ich dachte, okay, ich merke langsam, dass ich irgendwie wie abstumpfe. Also das, was ich nie wollte, weil es einfach so unfassbar anstrengend ist, weil man ja nicht das schaffen kann, was man gerne möchte. Man kann nicht mit den Kindern arbeiten, wie man gerne möchte. Man kann sie nicht sehen und schätzen, wie man möchte, weil einfach das große, ganze, starre System dahinter steht.
Ja,
Ja.
also da erkenne ich mich voll drin wieder, ne? Mir ging es eigentlich auch so nach dem Abi, wo man sich dachte, oh Gott, was soll man überhaupt machen, ja? Und wie du auch schon sagst, Schule sollte auch dazu da sein, uns quasi all unsere Talente auch aufzuführen, ja, dass wir sehen, okay, was kann ich eigentlich besonders gut? Wo kann mein beruflicher Weg langgehen? Was erfüllt mich? Was macht mich glücklich, ne? Und ich war dann auch irgendwie an der Stelle, dass ich dachte, okay, ja, Abitur und Schule und ne, vielleicht kann man genauso weitermachen. Ne? Und dann habe ich im Prinzip meine Lieblingsfächer dann weiter studiert als Lehramt. Ja, so war es bei mir auch. Und ich finde auch, dass das, was man da alles lernen muss, Ja, okay, Psychologie wichtig, Erziehungswissenschaft wichtig, aber das ganze Fachwissen, ne, wie du auch sagst, so mit dem Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch und was man nicht alles übersetzen musste und auch von der Kunstgeschichte her, was ich da alles lernen musste und die ganzen Verfahren und Techniken, hat ja letztendlich überhaupt gar nichts mit der Schulpraxis zu tun. Und wie du sagst, die Praxis kommt kurz. Ja, ist so, ne? Man hat so ein paar wenige Stunden. Und auch diese Stunden, die man dann in der Praxis umsetzt, habe ich so kennengelernt, dass man sie wochenlang vorbereitet. Diese 45 Minuten werden völlig neben der wirklichen Praxis werden die ausgearbeitet. Und so ist ja nachher letztendlich auch in den Prüfungsstunden für, ne, im Referendariat, du kennst es auch, was da für ein Theater gemacht wird, für ein Zirkus gemacht wird, für Schaustunden gehalten werden. Und ja, mir ging es auch so, dass ich gesagt habe, oh, ich mache das mit dem Herzen, ne? Ich werde so ein richtiger Herzenslehrer und meine Schüler werden mich lieben. Ne? Also der Plan, der ging auch auf. Aber letztendlich, und ich glaube, an dem Punkt sind viele, dass sie sagen, ich will das mit dem Herzen machen, aber letztendlich muss man Kinderseelen brechen.
Ja, also da kann ich dir zustimmen. Das war jetzt einfach auch mein Wendepunkt, weil ich habe immer so erste und zweite Klasse ganz gerne unterrichtet. Dann kommen aber die Noten und da habe ich mich schon innerlich immer total dagegen gesträubt, diese Kinder zu bewerten, weil was passiert denn, wenn die ersten Noten verteilt werden nach der Klassenarbeit? Das ist dann. Man sieht dann wirklich in den Gesichtern der Kinder, wie diese Enttäuschung sich da auftut und dann wird sich miteinander verglichen und der Selbstwert leidet einfach extrem darunter, weshalb ich das dann immer mehr auch in Frage gestellt habe, was wir eigentlich den Kindern dabei antun.
Ja. Und findest du, es gibt eine objektive Benotung?
Nee, es ist. Diese Individualität der Kinder, dem kann sowas nicht gerecht werden. Das funktioniert einfach nicht. Wenn ich mir anschaue, jetzt bin ich wieder bei dem Thema der Jungs, wie unterschiedlich die Jungs lernen im Vergleich zu den Mädchen. Da tut sich schon so eine Kluft auf, weil die Jungs erstmal in ihrer ganzen Motorik, die müssen sich erstmal auspowern, die haben eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne, die sind auch von ihren Interessen her zum Beispiel anders als Mädchen, es tut mir leid, dass ich jetzt so stereotypisch spreche, aber es ist so, dass es für die Jungs ist unglaublich schwierig und alle sitzen aber in einer Klasse und es ist nun mal auch de facto so, wenn dein Lieblingsfach nicht Deutsch zum Beispiel ist oder du generell nicht sehr leseaffin bist oder nicht gerne schreibst, dann hast du eigentlich schon verloren in diesem Schulsystem. Weil alles basiert auf Texten und die Klassenarbeiten sind meistens schriftlich und dann hast du schon verloren. Das ist einfach unglaublich ungerecht.
Ja,
Wie soll
klar. Und
man
dann haben
sowas
wir ja
bewerten?
auch diese hohe Bewertung der mündlichen Leistung. Und ich finde, das ist ja noch mal mehr subjektiver als ohnehin schon alles, ne? Und wenn man dann noch Schulen untereinander vergleicht, also ich finde auch dieser ganze Gedanke geht nicht auf, ja, dass ich Noten gebe, die sowieso schon lehrerabhängig an einer Schule völlig unterschiedlich sein können und dann auch noch unter den Schulen. Das ist für mich auch absolut nicht vergleichbar, ne? Also völlig, also man kann es sagen, aus Lehrersicht, es gibt keine objektive Benotung.
Ja, das ist so tatsächlich. Ja,
Und
und
das ist wahnsinnig ungerecht.
absolut. Und es macht eben auch was einfach mit diesen Kindern und zwar ihr Leben lang, weil ich kann mich erinnern aus der Podcast-Folge, wo du nochmal über deine Schullaufbahn gesprochen hast und was dir so schwer fiel, das ist bei mir ganz genauso gewesen. Und ich denke bis heute, dass ich kein Mathe kann. Das heißt, das prägt wirklich ein Leben lang. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das macht was mit deinem Selbstwert, mit der Art und Weise, ja, wie du dich und deine Kompetenzen siehst. Und da geht ganz viel verloren. Das ist einfach der Punkt. Da werden Kinderpotenziale werden verheizt.
Ja, krass. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe sie immer A-Kinder genannt, also Kinder, die so wirklich, oh, wo du gar nicht rankommst, ja, die dich in den Wahnsinn treiben. Und ich muss sagen, ich habe mir immer vorgenommen, ich lasse keine Kinder fallen. Aber wenn da wirklich so ein A-Kind war, es gab nur zwei in meiner ganzen Laufbahn, Hast du sowas auch erlebt, dass du überhaupt nicht an ein Kind rankommst und es wirklich sein lassen musst?
Ja, nicht, also wenn, dann waren das wirklich auch nur sehr wenige Kinder. Ich habe mir halt immer die Frage gestellt, sowas lernt man ja auch nicht in der Ausbildung. Ich habe mich immer gefragt, warum, was möchte mir das Kind eigentlich mitteilen? Warum ist das so? Ein Verhalten ist ja immer ein Spiegel von inneren Prozessen und da möchte ja was zum Ausdruck kommen, was gesehen werden möchte. Und dieser Perspektivwechsel hat mich immer sehr begleitet und ich habe immer versucht, mich hineinzuversetzen in das Kind. Und es ist so, man hat einfach nicht zu allen Kindern immer direkt so eine Connection. Ja, das dauert manchmal auch mit der Zeit. Dieser Beziehungsaufbau ist ja auch was, was einfach viel zu kurz kommt im Schulalltag. Aber eigentlich genau das ist viel wichtiger als Mathe, Deutsch und alles zusammen, weil nur über Beziehungen kann ja auch positives Lernen funktionieren.
Ja,
Ja. Und
und das
das hat.
Vermitteln ist ja auch viel, viel einfacher als Lehrer, ne? Also das habe ich ja auch gesehen, dass ich einen enormen Vorteil hatte im Vergleich zu meinen Kollegen, die sich da einen abgeastert haben mit ihrem perfekten Unterricht, ne? Und ich mit meinem, ja, so Spontanunterricht konnte meinen Kindern viel besser das Wissen vermitteln, weil die haben das aufgesogen wie so ein Schwamm. Ja, also jetzt auch nicht alle 100%, aber man hat einen deutlichen Leistungsunterschied gemerkt, ne? War das bei dir auch so? Konntest du das auch wahrnehmen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach so, auch wenn man in den Unterrichtsmethoden einfach sehr vielfältig ist. Auch da ist natürlich das System immer begrenzt. Aber wenn man seinen Unterricht mal öffnet und einfach mal auch andere Formen anbietet, dann ist man wirklich sehr überrascht über manche Kinder, die, wenn sie sich dann eben, wie du sagst, auch mal nicht so verhalten, dann ist es oft einfach eine Rebellion gegen die Strukturen, die gegeben sind. Und dann muss man einfach einen neuen Raum eröffnen. Dann stößt man eben halt schnell wieder an seine Grenzen und fragt sich, inwiefern ist das jetzt möglich in meinen 45 Minuten? Ja, also man, es führt am Ende immer wieder zum gleichen Thema, ob es halt Schülerverhalten ist, was nicht so gerade läuft oder eigene Frustration. Man kommt immer wieder an denselben Punkt und da verändert sich aber leider nichts.
Ja, und da fand ich ja, war ich wirklich im Vorteil, ne? Dadurch, dass ich ja dann an so einer Schule war, wo ich so ungefähr 10 in einer Klasse hatte. Das ist ja ein ganz anderes Kaliber, ne? Also im Referendariat war ich ja auch mit 30, 32 Kinder in einem Raum. Und der Unterschied ist enorm, ja. Du kannst ja viel mehr aus den Kindern rausholen. Und wie du auch schon sagst, mit der Beziehungsebene, die kannst du ja viel familiärer aufbauen, viel enger aufbauen, wenn du weniger Kinder hast. Und das würde ich mir eigentlich für jede Schulform so oder so wünschen, ne? Wie viele Kinder hattest du denn in der Grundschulklasse? Wie sah dein Alltag da so aus?
Also es waren schon immer mindestens 25, auch teilweise mehr. Das war dann in dieser Pandemiezeit auch immer lustig, weil man hatte auch, oder es ging mir auch so im normalen Unterricht manchmal so, dass es so viele Kinder in einem kleinen Raum waren, dass ich manchmal länger gebraucht habe, um überhaupt zu merken, sind überhaupt alle da. Also das war auch sowas, das hat mir wirklich so einen Stich immer ins Herz versetzt, weil das ist ja mal das, was ich nicht wollte, aber man ist ja gezwungen in diesen. Ja, in dieser Form zu arbeiten, obwohl es eigentlich pädagogisch oder auch beziehungstechnisch gar keinen Sinn macht. Ja,
Ja.
und es ist einfach viel zu viel. Es sind viel zu viele Kinder in der weiterführenden Schule. Da dürfen es dann ja über 30 sein. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Bundesland. Aber die Sinnhaftigkeit dahinter, das erkenne ich nicht.
Ja, also ich finde es auch krass, gerade der Übergang von der Kita dann in die erste Klasse und dann hast du ja da so eine Rasselbande, ne? Also das habe ich auch immer gesagt, das ist ein Alter, das kann ich nicht übernehmen. Erste Klasse habe ich vertretungsweise gemacht, aber das ist ja schon sehr, sehr nah am Kindergarten dran, ne? Da sage ich auch immer, boah, krass, was die Grundschullehrer da leisten, dass die, ne, erstmal so Klassenstrukturen aufbauen, erstmal diese Unterrichtsstruktur quasi reinprügeln in die Kinder. Das ist ja auch eine Riesenaufgabe, oder? So diesen Übergang zu gestalten, dann Klasse 1, 2.
Das dauert auch tatsächlich so. Kann man schon 2 Schuljahre einkalkulieren, bis man erstmal so Rituale etabliert hat und einfach auch diese Klassengemeinschaft gestärkt hat. Das ist schon viel Arbeit auf jeden Fall. Man muss sich ja vorstellen, die Kinder können sich im Kindergarten aus dem Weg gehen. Dort sind sie dann alle zusammengepfercht, ja, und dann eben noch so lange stillsitzen und Ja, das ist wie im wahren Leben auch. Manche mögen sich weniger. Und dann hat man da mit Konflikten zu tun. Das verändert sich ja auch. Also man merkt in so einer Grundschulzeit, da passiert auch ganz viel mit den Kindern. Es ist wirklich, man wächst eigentlich miteinander, kann man sagen. Das ist das Schöne, aber es ist tatsächlich der Anfangsunterricht, das ist viel Arbeit auf jeden Fall.
Ja, und ja, so mit diesen alternativen Schulen, den freien Schulen, inwieweit bist du da mit denen schon in Praxisberührung gekommen?
Ja, wir haben ja für unser Schulprojekt haben wir hospitiert an anderen Schulen, die alternativ aufgestellt sind. Das war sehr interessant, also auch für mich als Einblick, weil also der Punkt, der mich am meisten berührt hat, war, dass dort Kinder waren, die vorher an Regelschulen waren und die haben dann auf eine freie Schule oder wie auch immer gewechselt. Und das Feedback von den Lernbegleitern war, diese Kinder, die machen tatsächlich teilweise erstmal ein Jahr lang gar nichts. Also die sind wirklich erstmal wie gelähmt, kann man sagen, und auch völlig erschöpft von diesem Regelsystem. Und bis die überhaupt mal wieder so in ihre Kraft kommen oder überhaupt wieder wissen, wofür interessiere ich mich jetzt oder wie funktioniert Lernen überhaupt, das braucht tatsächlich seine Zeit. Und das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, also hier läuft wirklich gewaltig was schief in unserem Regelsystem.
Ja, das ist wirklich krass, ne? Also wenn man das auch mal sieht, ja, die Kinder haben ja kaum Entscheidungen, die sie treffen. Die kriegen ja irgendwas hingelegt, ne? Und dann hier, mach das, ne? Stell keine Fragen, mach das, ne? Das ist ja so, also das ist wirklich krass, ja. Und dass es dann natürlich dazu führt, dass ein Kind gar nicht mehr seine eigenen Bedürfnisse wahrnimmt, ja, geschweige denn irgendwas mit Intuition und so, das ist ja auch klar, ne? Also die werden ja wirklich zu blinden Arbeitstieren hochgezüchtet, ne? Also so beobachte ich das jetzt nicht unbedingt im Grundschulbereich, aber wenn man jetzt mal weiterguckt, Gymnasium und so weiter, ne? Deswegen habe ich ja meine Tochter da auch runtergenommen, weil ich nicht wollte, dass sie dieses Bulimie-Lernen macht bis zum Abitur. Das war mir einfach zu suspekt, ja, überhaupt gar kein, ja, gar keine Persönlichkeit ausbilden zu können, weil man einfach so überflutet ist von diesem ganzen Lernstoff und Schule und das geht mir als Mama einfach zu weit, wenn ich sehe, dass das Leben irgendwie zu 95% aus Schule besteht.
Ja, ganz genau. Und einfach keine lebenspraktischen Kompetenzen vermittelt werden. Also mein Sohn sagte selbst, ja, er möchte eigentlich gerne mal wissen, wie funktioniert ein Mietvertrag oder wie muss er einen Strafzettel bezahlen oder Steuern und diese Themen. Also klar hat man auch als Eltern da eine Pflicht, dem Kind Dinge näher zu bringen, keine Frage. Aber die meiste Zeit sitzen sie ja in dieser Schule. Ja, die ja eigentlich einen Bildungsauftrag hat. Und warum passiert dort sowas nicht in so einem Rahmen? Ja, warum spricht man nicht über Thema Finanzen oder über Thema mentale Gesundheit oder über Ernährung oder wie auch immer? Ja, auch
Ja.
dieser ganze Lehrplan und die Inhalte, auch daran verändert sich ja sehr wenig, wie ich das beobachte.
Ja, also man kriegt ja gefühlt als Lehrer gibt es ja ständig einen neuen Bildungsplan, den man dann wieder schön aufarbeiten muss. Da ist ja ganz viel Bürokratie dahinter, ne? Das wissen ja die meisten gar nicht, dass man da für jede Schule ein Curriculum schreiben muss, für jedes Fach ganz spezifisch. Also abgefahren, was ein Lehrer an Bürokratie leisten muss. Das habe ich ja auch gelernt, ja, dass in der Praxis, also Unterricht ist ja so ziemlich die wenigste Zeit, die man an der Schule verbringt.
Ja, das ist wirklich so. Man macht sehr, sehr viel in seiner Freizeit. Also auch was eben Elternarbeit zum Beispiel angeht, das sehen Außenstehende eher wenig. Oder wenn man halt was Cooles machen will, dann braucht es sehr viel Vorbereitung zu Hause in der Freizeit und auch eigenes Geld, was man in die Schule bringt, weil dort die Ausstattung nicht gegeben ist und sowas.
Ja, und ich habe ja auch meine Kollegen beobachtet, ne? Also das kann man schon sagen, so mit fortschreitendem Alter, die setzen sich ja immer mehr quasi schon zur Ruhe, ja. Da werden keine Ausflüge mehr gemacht, nicht dies, nicht das, weil kriegst ja eh nicht bezahlt, ja. Ob du jetzt einfach nur deine Unterrichtsstunden machst und kriegst dein Gehalt dafür, oder du sagst, oh, ich bin ein richtig cooler Lehrer, ich mache meine Unterrichtsstunden, ich mache 4 Ausflüge im Jahr und tralala und tralala. Letztendlich wird dann nur aufs Geld geguckt. Und dann heißt es, nee, also ich kriege ja sowieso mein Geld, ne?
Ja, das ist eben genauso diese Entwicklung, die ich für mich persönlich nicht wollte. Weil es ist wirklich, ja, man verdient nicht so schlecht als Lehrer. Ja, es kann man auch öffentlich nachsehen, was man verdient. Aber es ist eben auch diese Gefahr zu einer Bequemlichkeit, weil es wird einem immer vermittelt, man hat diese Sicherheit und es ist eigentlich ein goldener Käfig, kann man sagen. Denn wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich auch weiterentwickeln möchte, dann gibt dieses System auch sehr wenig her. Man kann Fortbildung machen, meistens muss man sie noch selbst bezahlen oder sie sind einfach gar nicht so, dass sie einen wirklich ja, voranbringen. Auch da dreht man sich dann immer im Kreis und da kann man sehr gemütlich werden, sage ich mal, wenn man sich einfach darauf ausruht, okay, das Geld kommt pünktlich und ich hoffe dann auf irgendeine Pension mal. Ja, ist mir persönlich, ist für mich nicht erfüllend.
Ja gut, man braucht auch gar nicht auf die Pension hoffen, die ist gesichert, ja. Also das ist ja auch noch dazu. Und ja, jetzt erzähl doch mal, wie du das machst mit der freien Schule. Also wie du dir das jetzt vorstellst für deinen 12-jährigen Sohn, wenn ihr auf Reise geht, wie willst du das machen mit dem Unterricht?
Also ich habe auch schon Kontakt aufgenommen zu Online-Schulen und bin dort auch im Austausch, habe mir das auch angeschaut, auch dort im Online-Unterricht hospitiert. Das ist ja auch was, was viele noch gar nicht wissen. Also es entstehen gerade sehr, sehr viele Online-Schulen, gerade für Familien im Ausland oder Familien, die auf Reise sind. Und da gibt es auch noch mal sehr unterschiedliche Konzepte. Und vor allem auch richtig coole Fächer, also zum Beispiel KI oder Yoga und also wirklich unglaublich spannende Sachen, wo man als Kind auch richtig Bock drauf hat, gibt's auch. Das hat mich schon sehr begeistert. Das wäre zum Beispiel eine Option. Allerdings glaube ich, dass wir uns orientieren an so ein paar Communities, die wo halt verschiedene, also World Schooling nennt sich das dann, wo dann verschiedene Reisefamilien zusammenkommen und wo sich die Kinder im besten Fall Montag bis Freitag treffen und dort ein bisschen Input bekommen, ein paar Projekte machen, also sehr projektorientiertes Lernen, aber dennoch unter Gleichaltrigen sein, weil ich eben doch ja die Herausforderung sehe, dass er jetzt schon fast 6 Jahre in der Schule ist und einfach auch ein bisschen Struktur braucht oder auch das Alter natürlich auch Gleichaltrige erfordert. Ja, aber ich bin da eigentlich sehr im Vertrauen und glaube, dass es einfach unser Weg sein wird, ja, oder auch für ihn einfach erstmal diese auch eine gewisse Erholung ihm zu gönnen, ja, dass er mal wieder sich neu orientieren kann und schauen kann, wo liegen eigentlich meine Leidenschaften und was möchte ich weiter verfolgen und wenn es vielleicht ist, dass ich ihn irgendwo in die Schreinerei stelle, ja, wenn das sein Wunsch ist. Oder es gibt einfach unglaublich viele Dinge, die man lernen kann, auch wir noch im Erwachsenenalter. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch wieder dran erinnern, auch für unsere Kinder, dass es ganz viel mehr gibt als das, was eigentlich in der Schule vermittelt wird.
Ja, super spannend mit den Online-Schulen. Also angenommen, ich wandere jetzt nicht aus, ich bin jetzt in Deutschland und mich interessiert diese Online-Schule. Ist das staatlich alles anerkannt? Also zählt es wie Privatschule oder wie stellt man sich das jetzt vor?
Nein, wir haben ja in Deutschland die Schulpflicht.
Ja, deswegen habe ich gefragt, ist denn das überhaupt möglich?
Es gibt Ausnahmefälle, wenn Kinder Krankheiten haben und deshalb kein Schulbesuch möglich ist, aber im Grunde darf man daran nicht teilnehmen tatsächlich. Also man kann natürlich auch manche Angebote am Nachmittag machen, die Möglichkeit gibt es auch, aber man kann das nicht durch den Schulbesuch in der Schule ersetzen, zum jetzigen rechtlichen Zeitpunkt, ja. Das würden, glaube ich, sehr viele machen, weil ich höre immer wieder, dass es immer mehr Kinder gibt, die auch den Schulbesuch verweigern und dann wäre das eigentlich eine gute Alternative. Aber auch da ist das System sehr starr und beharrt eben darauf, dass die Kinder in der Schule anwesend sind.
Ja. Obwohl, wie siehst du das so? Anwesenheit, also quasi analoger Unterricht oder digitaler Unterricht? Also siehst du das kritisch, wenn jetzt Kinder nur Digitalunterricht hätten? Oder denkst du so, nee, ist eigentlich egal?
Ja, wir leben ja in sehr spannenden Zeiten und ich glaube, die nächsten Jahre wird das auch noch mal viel mehr an Geschwindigkeit aufnehmen. Wir müssen ja den Kindern eine gewisse Medienkompetenz vermitteln. Das ist einfach so, weil das ist ihre Zukunft. Auch Umgang mit KI sollte dazugehören. Aber es wird halt niemals dieses Gemeinschaftliche ersetzen. Ja, das ist einfach das, der Umgang mit anderen Kindern, dieses Kreative, auch das freie Spiel, das kann kein iPad ersetzen. Das ist einfach so. Es muss einfach immer Bestandteil sein im Leben unserer Kinder, weil wir können sie davor ja nicht abschirmen. Das macht keinen Sinn. Aber komplett ersetzen auf gar keinen Fall, sondern wir sollten uns insgesamt als Menschen wieder daran erinnern, dass wir eigentlich Gemeinschaft brauchen und dieser Austausch. Ja. dieses von Herz zu Herz, das ist das, was uns Menschen ausmacht. Ja.
Ja, genau, weil wir haben ja auch die soziale Kompetenz, ne? Steht ja auch auf dem Bildungsplan. Und genau, und ich glaube, es ist tatsächlich auch schwierig, wenn Kinder nur noch digital können, ne? Also wenn die gar nicht mehr irgendwas in einem Buch nachschlagen können oder ne, so Texte lesen können in einem Buch, die man finden muss, ja, wo man nicht einfach eine Suchzeile hat, wo man was eingeben kann, sondern wo man sich wirklich auch in Büchern orientiert. Also das finde ich. Das sollte auch nicht verloren gehen. Und es gibt ja auch Studien, die so zeigen, ja, gerade von skandinavischen Ländern, die ja vom Schulsystem her sehr weit vorne sind, wenn man sich auch PISA-Studien anguckt und so, die ja auch zurückgehen von diesen ganzen technischen Sachen, ne? Die weggehen vom Smartboard, ne? Und wieder mehr hin zum echten Schreiben.
Ja,
Hast du das
genau.
auch beobachtet?
Ja, tatsächlich. Also es gibt super coole Tools und Apps, ich glaube, das weißt du auch. Aber dieses Schreiben auf Papier, das sagen auch die Online-Schulen zum Beispiel, das kann man nicht ersetzen. Und das sollte einfach nach wie vor gegeben sein. Allein für die ganze Graphomotorik oder wenn man sich wirklich mit Lernen beschäftigt, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn man schreibt. Und das sind alles so Prozesse, die gehören, glaube ich, einfach dazu.
Ja. Also, wirst du dann auswandern mit deiner Familie, damit das so mit der Online-Schule klappt und dem freien Lernen? Wie ist da genau der Plan?
Der Plan ist, dass wir erstmal im Juni einen Monat Probewohnen machen auf Bali und Lombok. Frag mich nicht, hätte ich das vor einem Jahr, hätte mir das jemand erzählt, hätte ich auch gedacht, okay. Aber ich weiß nicht warum. Also es ist so ein innerer Ruf. Wir haben tatsächlich so dieses Bedürfnis, jetzt einfach mal mit unseren Kindern so eine Fernreise zu machen und zu schauen. Und wenn es uns dort gefällt, dann würden wir ab Herbst auch wieder dorthin gehen und auch länger bleiben. Wir sind ja sowieso ein bisschen international aufgestellt. Wir sind ja eine deutsch-spanische Familie, sind dementsprechend auch viel in Spanien unterwegs. Aber ja, sind spannende Zeiten und wir haben für uns einfach entschlossen, wir möchten gerne diese Erfahrung machen und noch ganz viele andere Familien treffen, die auf einem ähnlichen Weg sind, weil wir einfach diese Gemeinschaft auch so schätzen und dieses gleiche Werte teilen und ja auch zusammen noch was entstehen lassen. Ja, also ich war ja jetzt hier in der Schulgründung aktiv, aber wer weiß, ob ich nicht auch irgendwann einen internationalen Lernort eröffne, kann ich mir auch super gut vorstellen.
Möchtest du einen kleinen persönlichen Impuls aus der geistigen Welt für dich erhalten? Hinterlasse mir einfach eine 5-Sterne-Bewertung und sende mir einen Screenshot davon zu. Als Dankeschön channel ich dir deine Botschaft und sende sie dir zu. Ja, spannend. Und die Initiative, wo du jetzt ja hier gerade drin bist, in diesem Aufbau und da mitwirkst, was passiert daraus genau? Wo seid ihr da? An welchem Punkt?
Ja, wir sind da an dem Punkt. Wir haben viele Erfahrungen gemacht hier mit Schulämtern und diversen rechtlichen Auflagen. Wir müssen schauen, wie es weitergeht. Wir waren schon sehr weit, also hatten auch das Konzept schon eingereicht. Das haben wir auch abgestimmt mit einer anderen freien Schule. Wir hatten schon jetzt eine Immobilie im Blick. Auch da gibt es sehr, sehr viele rechtliche Auflagen, die man erfüllen muss. Also es ist leider so, dass das wie eine komplett neue Schule dann gehandhabt wird. Also wenn man die staatlichen Schulen sich anschaut, da ist ja auch nicht längst alles topmodern. Wenn man aber jetzt was neu gründet, dort wird sehr genau geschaut auf die verschiedensten Sicherheitsbestimmungen und so weiter. Also es ist ein sehr großes Projekt auf jeden Fall. Und ja, solange ich da bin, bin ich noch da zum Unterstützen. Aber ich merke einfach für mich durch diese Auseinandersetzung mit der Thematik, dass ich immer mehr in diesen Freilernerbereich gekommen bin, weil ich mich immer mehr gefragt habe, braucht es denn wirklich den Rahmen einer Schule für Kinder, um zu lernen? Oder haben die vielleicht schon alles in sich drin? Ne? Also dürfen wir nicht Schule ganz neu denken? Braucht es dann Gebäude für? Braucht es noch Menschen, die sich Lehrer nennen? Oder braucht es eigentlich nur ein Dorf zum Lernen? Also waren ganz viele Gedanken, die mich begleitet haben, ja.
Ja, aber dass sich das so entwickelt in Deutschland, oder? Wie siehst du da die Aussichten, dass das Ganze mal eine neue Struktur bekommt und weg von diesem mittelalterlichen Kram, wo wir eigentlich drin haften, ja, wo das Ganze herkommt? Denkst du, das ist in Deutschland möglich?
Eigentlich möchte ich ja die Hoffnung nicht aufgeben. Eigentlich nicht, ja. Aber ich merke, es braucht noch viel mehr Bewusstsein. Also es gibt keine Frage bewusste Kollegen und auch in der Elternschaft, aber so insgesamt auch gerade diejenigen, die eigentlich was bewegen könnten, da tut sich leider sehr wenig. Wie gesagt, alle sind in irgendeiner Weise unzufrieden und wissen, es müsste sich was ändern, aber es passiert leider nichts. Also man kann tatsächlich auch schulintern, könnte man ja auch sagen, man schafft Noten ab oder man macht jahrgangsübergreifenden Unterricht. Das ist ja schulintern auch viel möglich, aber wenn die Verantwortlichen das nicht erkennen oder einfach nicht die Lust haben, das umzusetzen, dann wird es natürlich schwierig, ja.
Ja, das habe ich auch so kennengelernt, dass Menschen, die so in so Systemen arbeiten, die kommen ganz schlecht zurecht mit Veränderungen.
Ja, genau. Das
Es soll immer alles so bleiben, wie es ist. Da kann man sich ja schön bequem zurücklehnen, ja, und kann quasi jedes Jahr wieder seinen Ordner rausziehen und den Unterricht durchmachen, wie man das schon seit 20 Jahren macht. Ja, das machen ja einige Lehrer so. Und natürlich sind die dann nicht begeistert, wenn man da mit irgendwelchen innovativen Ideen kommt. Und ich kenne viele auch in meinem Umfeld, die immer wieder sagen, ach, Schule, was Neues aufbauen und so, die dann so Visionen haben, die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun haben, wo ich auch immer sage, ja, schön, ja, aber es gibt schon sehr, sehr viele Menschen, die daran arbeiten, auch hochspirituelle Menschen, die spirituelle Schulen aufbauen wollen in Deutschland und so. Und ich weiß aber einfach, wie viele Steine die schon in ihrem Weg haben, obwohl die ja ein Riesenbudget haben, ja. Also im Vergleich zu irgendwelchen anderen Privatmenschen, die sich dafür interessieren oder so kleine Grüppchen, ja, die sich dafür einsetzen. Es ist ja unheimlich schwierig, sowas ja, auf die Beine zu stellen, dass es dann auch endlich mal von der Theorie in die Praxis umgesetzt wird. Ja, was ist denn in deinem Projekt angesetzt? Wann soll denn das Ganze realisiert werden? Weil da seid ihr ja auch noch in der Theorie, oder?
Ja, genau, wir hangeln uns so von Sommer zu Sommer tatsächlich. Ich glaube, was halt bei uns gefehlt hat, was in anderen Landkreisen aber zum Beispiel gegeben war, wo es ähnliche Projekte gab, die mittlerweile auch schon verwirklicht worden sind, ist diese finanzielle Background. Also, dass jemand kommt und sagt, hier, ich gebe euch ein bisschen Startkapital, denn auch das ist ja so, dass man die ersten 3 Jahre keine staatliche Unterstützung bekommt. Das heißt, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Man möchte eigentlich was Gutes für die Bildungslandschaft, muss dann aber 3 Jahre lang wirklich kämpfen, ja, und kalkulieren ohne Ende. Muss sich dann 3 Jahre bewähren, dass man dann erst in die staatliche Förderung kommt. Und das ist gerade in unserem Projekt einfach die größte Herausforderung, ja, wo wir in anderen Landkreisen beobachtet haben, da hat dann der Bürgermeister mal ein Gebäude gestellt oder es kam jemand, der wie auch immer was das unterstützt hat, ja, und das fehlt aktuell bei uns.
Ja, und das ist ja auch irgendwie so, also für mich ist es auch immer so ein Statement von ist nicht gewollt.
Ja, tatsächlich, ja, das Gefühl hatten wir auch ein bisschen. Wobei, wie gesagt, also alle Eltern schreien ja danach und jeder möchte ja irgendwelche Alternativen für sein Kind, aber wir haben halt immer wieder betont, dass es wichtig ist, dass dort Eltern dann auch mitarbeiten und sich einbringen und da immer nur zu sagen, ich halte jetzt die Hand auf, wann fällt mir die Schule denn jetzt endlich in den Schoß, ist schwierig, ja, weil wir machen das ja alles ehrenamtlich, schon jetzt seit Jahren und da ist die Erwartungshaltung sehr groß und die Unterstützung gering.
Ja, so kennt man es auch, ne? Aber ich muss sagen, ich kenne das ja auch aus meiner Elternschaft, jetzt wo mein Kind in der Schule ist, ja. Also es ist ja jedes Mal ein Drama, wenn man da zu diesem Elternabend hin muss und dann wird hier dieser Elternvertreter ge gewählt. Ja, ich mache hier mal mit Fingern meine Anführungsstriche, ja, gewählt. Also das ist ja, da drückt sich ja jeder davor, da will ja keiner was mit zu tun haben, ja, weil irgendwie alle schon am Limit gehen, ja. Man muss ja sehen, die meisten Eltern sind berufstätig oder sie haben noch einen Haufen Kinder zu Hause und Verantwortung und alles drum und dran, was sich stapelt. Man muss ja auch sagen, es sind ja auch kaum Kapazitäten da, dass Eltern sich mit einbringen wollen, können, wie auch immer, ja, was da dahinter liegt. Und dann ist natürlich auf der anderen Seite, auch wenn jetzt so eine freie Schule gegründet wird und die natürlich nicht staatlich finanziert wird, bedeutet das ja auch, die Eltern müssen in die Tasche greifen und monatlich ihr Schulgeld zahlen. So, und da erlebe ich das auch ganz oft. Am Anfang wird geschrien, ja, wir wollen das alle. So. Und dann legst du die Zahlen vor und sagst so, damit wir unsere Schule finanzieren können, ist das hier ihr monatlicher Beitrag. Und dann ist Ruhe. Ja, das ist ja dann das Nächste. Du brauchst ja dann letztendlich auch die Eltern, die bereit sind zu sagen, okay, mein Kind geht nicht auf die kostenlose staatliche Schule, sondern ich schicke es auf die Privatschule und bezahle dafür monatlich Summe X.
Ja, ganz genau. Auch da gibt es Möglichkeiten, auch mit Firmenpatenschaften und sowas. Wir haben das alles schon durchgespielt, aber es ist nun mal letztlich, müssen wir agieren wie ein Unternehmen. Ja, wir haben unsere Zahlen, das muss man durchrechnen. Wir müssen Miete einkalkulieren, wir müssen die Lehrerkosten einkalkulieren. Dann hat man nochmal Ausgaben für Bücher, Möbel, wie auch immer. Also, das ist nun mal eine Rechnung, die das dann eben mit sich zieht, dass man dann ein Schulgeld erheben muss. Das kann auch dann weniger werden, wenn die staatliche Unterstützung greift. Aber es wird einem sehr, sehr schwer gemacht. Und das ist für mich so als Visionärin total schwer auszuhalten, weil ich möchte ja eigentlich was Gutes, ne?
Ja. Und das ist ja dann auch immer noch ein Experiment. Ja, also
Ja.
selbst wenn die Schule dann umgesetzt wird, also ich kenne das ja hier von neuen Schulformen, ne, dann machen sie hier Gemeinschaftsschule auf und so, das Ding total gegen die Wand gefahren, ja, weil es einfach ein Experiment ist und in der Praxis leider nicht gut funktioniert. Ja, und ja, das ist auch so eine Entwicklung, die habe ich von Anfang an gesehen, dass das nicht das Optimum der Schule ist. Ja, es bedarf halt auch immer noch viel Praxis, viel Umsetzungszeit, ne? Und dass man dann auch als Eltern sagt, okay, ich gehe jetzt damit in die experimentelle Phase rein, wo das die 3 Jahre teurer ist, okay, ne, ist halt auch schwierig. Aber letztendlich musst du dich ja auch orientieren, wie alt ist mein Kind jetzt gerade, weil du kannst es ja auch wiederum nicht Ewigkeiten hinauszögern. Ja, du hast ja nur so einen gewissen Spielraum als Eltern, wo dein Kind zur Schule geht und da dann das Beste draus zu machen, ne?
Ja, ganz genau. Wie gesagt, der Erwartungsdruck ist sehr hoch und dem gerecht zu werden, es ist schwierig, ja.
Ja, wie hältst du das so mit deinem Kind? Also jetzt gerade so die Schulzeit, was es so hinter sich hat. Ja, mit diesem Schuldruck und so, wie bist du damit umgegangen, um das zu Hause irgendwie so ein bisschen zu kompensieren, um das wieder gut zu machen, sozusagen, was da passiert in der Schule?
Ja, es ist ja so, gerade wenn man als Lehrer, Mutter vormittags in der Schule ist und nachmittags geht es dann zu Hause weiter mit Unterricht, das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Ja, und das ist klar, man ist immer ansprechbar, aber ich muss ja auch sagen, auch bei meinem Kind ist ja die Luft raus. Ja, wenn der von der Schule nach Hause kommt und dann direkt weiterzumachen. Und ich meine, man hat ja noch irgendwie Freunde und Hobbys und so weiter und das ist ja nun mal auch wichtig. Ich habe dann einfach auch ganz klar gesagt, du machst, was du kannst. Ja, ich möchte dich nicht unter Druck setzen. Ich mache das schon in der Schule genug. Und auch da missfällt mir das einfach. Und da einfach den Druck rauszunehmen und ihm einfach zu sagen, du gibst dein Bestes, wir unterstützen dich, wo es geht, aber ich möchte auch einfach nicht, dass sich mein Kind so kaputt macht, um irgendwie nur in diesem System zu bestehen. Ja, ich sage ihm immer, mir ist wichtiger, du bist ein guter Mensch. Ja, und mir ist noch wichtig, dass du einfach weißt, was sind so deine Ziele oder wofür stehst du. Ja, und alles andere, die Noten, da kräht sowieso kein Hahn mehr nach. Ja, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ja.
Sage ich meiner Tochter auch immer, viel gewinnt, ne?
Ja, genau. Ja, das ist so. Und ich meine, das ist ja auch automatisch, wenn dir irgendwas total liegt, dann hast du ja auch automatisch eine gute Leistung da drin. Ja, und wenn es halt Sport ist, dann ist es Sport. Ja, und wenn es Kunst ist, dann ist es Kunst. Und mach da was draus. Ja, bleib da an dem dran, was dir liegt und wofür du eine Leidenschaft hast. Das ist so, darum sollte es eigentlich gehen in Schule. Ja, und alles andere ist halt beiläufig.
Genau,
Sag.
und dann hätte man am Ende auch nicht das Problem, dass man da aus der Schule rausgeht und eigentlich gar nicht weiß, wo man hin will, richtig?
Ja, und dann hätten wir auch keinen Fachkräftemangel, das denke ich auch. Und wenn wir zum Beispiel die Fächervielfalt erweitern würden und würden einfach mal den Kindern auch eine Säge in die Hand geben oder was weiß ich, die mal ein Stromkabel verlegen lassen, weiß der Geier, backen, Gärtnern, wie auch immer, dann würde doch jedes Kind erkennen, wofür es eigentlich da ist. Ja, also
Hm.
jetzt auch spirituell betrachten, was ist denn deine Aufgabe hier? Was ist denn dein Weg? Und das fördert ja die Schule absolut nicht.
Ja. Und ich erkenne ja nur meinen Weg, wenn ich auch die Möglichkeit habe, wie du es gerade schon sagst, dass ich ganz, ganz viel ausprobiere, ne? Weil wie soll ich das denn sonst finden, ne? Und natürlich ist es auch viel Elternsache, finde ich. Auch Eltern sollten ihre Kinder anleiten, viel ausprobieren zu dürfen. Ja, sei das jetzt im musikalischen Bereich oder im sportlichen Bereich. Also da beobachte ich das auch ganz oft so, dass Eltern halt irgendwas ganz Starres in ihrem Kopf haben und sagen, oh, ich wollte damals immer Klavier lernen. Mein Kind muss Klavier lernen. Ja, so, ne, anstatt zu sagen, okay, nee, das passt eigentlich nicht, probier mal was anderes aus, ne, bis du deins findest, wofür du so stehst, ne, so wie meine Tochter ja das mit dem Ninja-Sport gefunden hat, was ja mein Mann mittlerweile auch alles mitbetreibt und so. Ja, aber das war nur möglich, weil wir ganz vieles ausprobiert haben, ne, vom Reiten über Ballett und hast du nicht gesehen, ne, und das finde ich einfach wichtig, dass wir das mitgeben als Eltern, aber dass wir auch ja in den Schulen darauf schauen, wirklich so ein schönes, breites Angebot zu geben. Und das ist ja eigentlich möglich, ja, dass ich da ein bisschen breiter was aufstelle.
Ja, das denke ich auch. Und wenn sich halt Eltern zum Beispiel einbringen, ja, und auch mal, ich meine, sowas gibt es ja auch teilweise schon, dass sie ihre Berufe vorstellen oder sowas, ist dann einmal im Jahr so ein Tag, wo man mal so ein bisschen Inspiration bekommt. Aber ja, grundsätzlich denke ich auch, dass das möglich wäre und das muss ja nicht ein ausgebildeter Lehrer sein. Dann ist es vielleicht der Landwirt um die Ecke, der mal vorbeikommt und was erzählt.
Ja, ich meine, die Entwicklung sieht ja sowieso so aus, dass, muss man leider sagen, Hinz und Kunz ja auch zum Lehrer ernannt wird.
Ja, das ist gut. Ja. Das ist noch ein anderes Thema, dass immer weniger Menschen Lehrer werden möchten. Das finde ich auch spannend. Das erzählte mir letztens auch eine Lehramtsstudentin, dass schon im ersten Semester 50% abgebrochen haben. Dann dachte ich, oh krass, ich habe dafür irgendwie länger gebraucht, um das so zu erkennen, was dahinter steckt. Aber ja, das ist eine ganz klare Tendenz. Irgendwie möchte den Job auch keiner mehr machen. Aber die Gesellschaft insgesamt sagt ja immer noch, Lehrer hätten es so gut.
Ja, zwiegespalten, ne? Also auf der einen Seite ist es ja kein schlechter Beruf. Ja, also ich habe das ja auch gerne gemacht. Ja, es ist ja nicht so, dass ich mich da jeden Tag hinprügeln musste und gesagt, oh, ihr kotzt mich hier alle an, kein Bock, ne? War ja auch nicht so gewesen, ne? Ich habe immer gesagt, es ist der beste zweite Wahljob, den ich haben kann. So, ne? Aber wie gesagt, dadurch, dass sich mein Bewusstsein ja quasi täglich erweitert hat, ja, dass ich täglich mehr gefühlt habe, mehr gespürt habe, habe ich eigentlich gesehen, ey, ich red mir da was schön, was nicht schön ist.
Ja, das ist schön gesagt. Und das ist eben dieses Bewusstsein, was immer mehr kommt und was ich auch in den Kindern sehe, die immer mehr rebellieren gegen dieses System.
Das finde
Tatsächlich.
ich auch eine interessante Entwicklung, ne? Also es gibt tatsächlich immer mehr Kinder, die da rebellieren. Und ich glaube, das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass Eltern ja auch immer bewusster werden. Und wenn jetzt so Kinder von spirituellen Eltern da sind, ja, die gehen dann natürlich schneller mal in die Rebellion. Also da muss ich mein Kind auch immer so ein bisschen zügeln und sagen so, okay, du weißt, dass du da drüber stehen kannst, aber du musst es ja nicht den Lehrern sagen. Ja, dass man nicht so als Vorlaut abgetan wird. Da hat sie nämlich auch von der Englischlehrerin direkt hier ein Minus in Sozialkompetenz bekommen, ja, weil sie einmal ein bisschen was Freches gesagt hat. Na, also das muss ja jetzt auch nicht sein, dass Kinder da frech werden. Aber ich denke, du weißt, wie ich es meine, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja grundsätzlich einfach dieses, man merkt einfach, natürlich entwickeln sich die Kinder weiter, die Menschen entwickeln sich weiter. Und wenn wir hier von einem System sprechen, das seit 200 Jahren besteht und aus der Industrialisierung entstanden ist, einfach nur um Arbeiter zu schaffen, ist nicht mehr so ganz zeitgemäß, muss man ja ehrlich sein.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn unsere Kinder immer mehr rebellieren, denkst du, dass die Kinder es schaffen, irgendwie an der Wurzel etwas zu ändern?
Ja, das wäre schön, das wäre richtig cool. Da würde ich mich freuen. Ja, weil es ist ja so, wie gesagt, bei den Erwachsenen weiß ich nicht, teils, teils ist das Bewusstsein vorhanden, aber der Wille nicht da oder wie auch immer. Aber bei den Kindern sieht man das ja ganz deutlich und das liegt mir eben so am Herzen, weil ich immer die Kinder so versuche, in ihrer Essenz zu sehen, in dem, was sie eigentlich ausmacht. Und da sehe ich einfach ganz viel eigentlich Rebellion und leider dann auch sehr viel stille Anpassung, ja, weil sie merken, sie können ja nichts ändern. Und das ist das, was mir das Herz bricht. Aber Ja, ich meine, die Zahl der Schulverweigerer wird immer größer und was möchte man da machen? Also man holt die Kinder manchmal ab und setzt sie dann ins Klassenzimmer oder wie auch immer oder Bußgelder, die dann verhängt werden, aber das kann ja nicht Sinn der Sache
Ja,
sein.
also ich hoffe auch, ne, dass die Rebellion der Kinder, dass die was bewirken kann. Weil, wie du schon sagst, ja, wenn Kinder halt das durchschauen, ja, und wirklich schlaue Sachen zu Hause sagen, ja, dass das alles gar keinen Sinn macht, zum Beispiel, ne? Und kommen dann mit Beispielen um die Ecke, wo du dann als, ja, als Erwachsener dann auch sagst, ja, Kind, hast eigentlich recht, ne? So, und das Kind wird dann aber trotzdem gedeckelt und kriegt eins über den Zopf in der Schule und muss wieder still in der Ecke sitzen. Und es passiert nichts, ja. Was lernt das Kind daraus? Das ist was hochgradig Geniales erkannt hat und zweifelt sich dann aber selbst an, weil passiert ja nichts, ja. Also das Kind lernt, egal was ich spüre, was ich für mich wahrnehme, ist eigentlich irrelevant, weil es gibt ein System, was mir alles vorschreibt und da muss ich reinpassen. Punkt.
Ja, genau, das ist das, was aktuell noch sehr stark passiert. Natürlich auch, weil Eltern selbst noch in ihrer Konditionierung sind. Ja, immer dieses, wenn du in der Schule nicht gut bist, dann wirst du halt Müllmann oder Putzfrau. Ich glaube, diese Sätze haben viele von uns gehört. Und das ist das, wo Eltern auch sich noch nicht erlauben, weiterzudenken, ja, oder mehr zuzulassen oder mehr in Frage zu stellen. Wir sind da noch in so einer ganz komischen Übergangsphase, würde ich sagen. Es ist schon was da, also dieser Samen ist schon da, aber es fehlt einfach noch dieses Weiterdenken und ja, dieser wirkliche Wille zur Veränderung.
Ja, und ich persönlich finde auch, man braucht auch nicht unbedingt Abitur haben.
Nee.
Ja, also ich habe ja selbst erst in der 13. Klasse erfahren, dass wenn man nach der 10. Klasse abgeht und eine Ausbildung macht, das Fachabitur geschenkt bekommt. Ne? Da dachte ich mir auch so, boah, warum mache ich jetzt hier, ne, dieses schwierige Abitur, wenn man es auch geschenkt haben kann und schon Geld verdienen könnte. Ne? Aber okay, war so. Und letztendlich, es werden ja überhaupt gar keine Wege verbaut. Ne? Also wenn ich jetzt auch meine Tochter sehe auf der Realschule, okay, dann wird nach der 10. Klasse wahrscheinlich Schluss sein. Aber alles, was sie will, ist ja trotzdem noch offen. Ja, also wenn sie irgendeine Richtung einschlagen will, es werden ja keine Türen zugemacht. Und das ist aber leider das, was immer vermittelt wird. Ja, wenn du jetzt nicht gut in der Schule bist, ja, und nicht das Beste aus dir rausholst, ja, dann verschließt du dir Türen. Aber das will ich noch mal ganz klar sagen, dass das nicht so ist.
Ja, nee, absolut nicht. Das ist, ich glaube mittlerweile einfach, je länger man da drin ist, desto mehr kommt man sogar vom Weg ab unter Umständen. Es gibt ja ein paar Schüler, die wissen, okay, ich will mal Arzt werden oder ich übernehme die Firma von meinem Papa oder weiß der Geier. Aber letztlich ist es ja nicht förderlich, auch diese 3 Jahre bis zum Abitur. Wie viele wissen denn dann, was sie machen wollen? Oder wie viele studieren? Es war bei mir auch so. Ich habe dann einfach meine 2 besten Abiturfächer studiert, habe dann aber komplett nochmal alles gewechselt, habe dann auch Philosophie studiert, was ich nie in der Schule hatte, war dann aber ganz gut. Naja, aber so halt, ne? Das ist so wirklich sehr engstirnig gedacht. Je länger man eigentlich in diesem System verweilt und denkt, ich kann dann nur das, was am Ende dann noch unterm Strich übrig bleibt. Das ist
Ja.
ja eigentlich sehr schade.
Ja. Und es gibt ja so viele Berufe, die sich auch jetzt noch eröffnen werden, ne? Du hast ja auch das Thema KI angesprochen. Und meiner Meinung nach werden das auch Berufe sein, die kein Abitur verlangen. Und auch wenn man mal sieht, ja, diese hochkarätigen Berufe, ja, das, was man so von früher, ja, was man so angestrebt hat, entweder Anwalt werden, Arzt werden, ja, diese ganzen hohen Berufe, da lacht man ja heute drüber. Ja, da lachen die Schulabgänger von heute, die Influencer sind, ja, die lachen doch über das Gehalt von einem Arzt, ja, was die in der Woche machen. Ne, also das muss man ja auch mal sagen, dass der Bildungsgrad auch überhaupt gar nichts zu tun hat mit dem, was verdiene ich mal, ne? Weil viele gucken immer so auf das Geld und denken dann so, oh, das hängt total eng mit der Schule zusammen, die hängt es nicht. Weil Intelligenz, ja, damit hängt es für mich zusammen. Und Intelligenz ist für mich nicht, dass ich irgendwelches Allgemeinwissen habe und von jedem Land die Hauptstadt aufzählen kann, war für mich schon immer der größte Schwachsinn, ja, zum Beispiel, sondern Intelligenz ist für mich die Fähigkeit zu denken. Punkt.
Ja. Genau. Und wenn man sich manche Biografien so durchliest von Menschen, die in der Schule eigentlich völlig versagt haben und am Ende dann sehr erfolgreich geworden sind, dann darf man ja auch noch mal hinterfragen, ob denn Schule eigentlich so sinnvoll ist mit den Inhalten, die es vermittelt. Oder was sagt das über deinen Erfolg aus, über deinen zukünftigen Karriereweg? Eigentlich gar nichts. Und wie du sagst, es wird immer mehr Berufe geben oder es gibt jetzt schon viele Möglichkeiten, sehr gutes Geld zu verdienen, ohne dass man ein Zeugnis vorzeigen muss. Ja, das ist einfach so. Und auch da dürfen wir uns immer mehr öffnen für diese Möglichkeiten. Denn da sind wir alle noch zu sehr verkopft. Ja.
Genau, sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was ich dich hätte fragen sollen? Möchtest du noch etwas sagen? Und mein Podcast ist ja immer ohne Skript und ohne Fragen vorher vorbereiten, aber gibt es noch irgendwas, was dir so auf der Seele brennt, wo du sagst, das möchtest du gern noch mitgeben?
Ja, letztlich, ich kann einfach nur appellieren an alle Eltern, aber auch Lehrkräfte, Politiker und alle, die irgendwie mit Schule zu tun haben. Ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass man wieder das Vertrauen hat in die Kinder und dass man die Kinder so sieht, wie sie sind und nicht zu dem, was sie gemacht werden. Ja, also, dass wir einfach wieder mehr Vertrauen in das, was haben, in das, was die Kinder schon in sich tragen. Ja. Das ist so meine Botschaft, das fühle ich aktuell sehr und ich glaube, dass die Kinder uns da auf einen sehr guten Weg bringen können.
Wow, das hast du richtig schön gesagt, habe ich voll Gänsehaut dabei. Und ja, unsere Kinder erwachen immer früher und unsere Kinder tragen ganz viel Weisheit in sich, die wir Erwachsenen leider oft deckeln. Ja, und es wäre wirklich wünschenswert, wie du das gesagt hast, dass wir uns einfach, ja, der Weisheit der Kinder auch ein Stück weit annehmen und dass sich alles gut entwickeln kann. Ja, richtig, richtig toll. Ich danke dir für das wundervolle Interview und ich wünsche natürlich alles, alles Liebe für deine besondere Zeit, die im Sommer ja starten wird, wenn du dann ja unterwegs bist auf Bali. So schön und ja, mal das freie Leben beschnupperst und das freie Schulsystem mit der Online-Schule. Freue ich mich sehr und hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und ja, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke dir für den Austausch.
Danke, dass du da bist. Wenn du magst, teile diese Folge mit einem Menschen, der auch spürt, dass da mehr ist. Bis ganz bald im Lumina Soulcast.